Motte und Mehlwurm. Gluten- und weizenfrei Tratschen aus der Speisekammer. Von und mit Martina und Ria, zwei Diätologinnen und Produktentwicklerinnen, die genauso wie die Motte und der Mehlwurm verliebt sind in alternative regionale Backzutaten. Sie plaudern aus dem Mehlkästchen mit Tipps und Tricks rund um eine gluten- und weizenfreie Ernährung auf Österreichisch.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten 41. Podcast-Folge. Hi Ria.
Hallo Martina, die Zeit verfliegt, wieder sind 2 Wochen vorbei und viel passiert in den 2 Wochen.
Ja, richtig. Aber auch wieder ein spannendes Thema vor uns.
Ganz genau. Wir haben eh schon ein paar Mal mit der Eva Derler, unserem heutigen Gast, das Vergnügen gehabt, uns auszutauschen. Und wir finden das so wertvoll, dass wir gesagt haben, das wäre doch schön, wenn wir das im Podcast mit unseren Hörerinnen und Hörern auch teilen. Aber jetzt habe ich schon sehr, sehr viel verraten in Wirklichkeit. Aber
eigentlich magst du das verraten? Ja, die Eva ist Diätologin und Vorstandsmitglied in der Arbeitsgemeinschaft Zöliakie. Aber liebe Eva, magst du dir vielleicht nur selber ein bisschen vorstellen?
Ja, gerne. Danke, liebe Ria. Danke, liebe Martina, dass ihr mich heute eingeladen habt. Und ja, ich stelle mich gerne selbst vor. Also mein Name ist Eva Derler. Ich bin Diätologin schon sehr, sehr lange, über 30 Jahre, schon bald 40 Jahre jetzt in Graz. Und bin auch schon seit, ja, jetzt bald 35 Jahre bei der österreichischen Arbeitsgemeinschaft Zöliakie. Wie bin ich zur Arbeitsgemeinschaft Zöliakie gekommen? Eigentlich durch meine Tochter, weil bei ihr ist vor 34 Jahren Zöliakie diagnostiziert worden. Und dann habe ich mich mit dieser Thematik sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt. Und viele fragen mich, bist du danach Diätologin geworden? Nein, ich war vorher schon Diätologin, habe vorher schon gearbeitet im Krankenhaus. Und wie die Fiona dann auf die Welt gekommen ist, ist bei ihr eben mit dem 13. Lebensmonat Zöliakie diagnostiziert worden. Und deshalb ist es natürlich auch mein Spezialthema geworden, weil es natürlich jetzt im privaten Bereich tagtäglich natürlich ein Thema war, die Praxis, also mit Umgang mit der Zöliakie, dann die Entwicklung der glutenfreien Produkte in den letzten vielen Jahren. Und ja, und deshalb ist es noch immer mein Spezialthema und ich mache es immer noch sehr, sehr gerne. Obwohl die Fiona jetzt schon natürlich schon lange nicht mehr bei mir wohnt.
Ja, sehr spannend. Und vor allem, das ist ja, man kriegt dann quasi ein Schwerpunktthema im beruflichen Aspekt irgendwie in die Wiege gelegt. Passt jetzt nicht ganz, aber tatsächlich hat sich das dann gematcht, was ich absolut verstehe und was ja bei mir im Grunde dann ähnlich war, dass als ich schon Diätologin war, eine Weizeneiweißallergie diagnostiziert wurde und dann setzt man sich natürlich mit der Brille der Diätologin nochmal anders mit dem Thema auseinander. Und was ich dann ganz wertvoll finde, auch in deiner Tätigkeit im Krankenhaus mit dem Thema, du kannst aus der Praxis für die Praxis beraten. Was ja auch nochmal ganz, ganz wichtig ist in dem Thema, weil gerade im Bereich von Lebensmitteln, da tut sich ja sehr viel für die verschiedenen Produkte, die am Markt sind. Und wenn du selber in der Situation bist, dass du das Regal durchforstest, die Packerl in die Hand nimmst und umdrehst, dann kann man viel leichter Empfehlungen geben, als wie wenn man das, ich nenne es jetzt nur am Rande, natürlich können Diätologinnen, die nicht selber in der Familie das Thema haben, genauso qualifiziert das Thema Zöliakie behandeln. Aber diese praktischen Tipps, so Kleinigkeiten, ist natürlich was extrem wertvoll ist und wo man als Betroffener in der Beratung dann natürlich extrem profitiert, gerade zu Beginn.
Genau so ist es. Also du sagst es, also man redet natürlich ganz anders mit dem Patienten dann oder mit den Betroffenen, wenn man das selber alles, eben wie gesagt, einkauft, die Produkte, beziehungsweise auch selber alles zubereitet, was ja früher natürlich auch ganz ein anderes Thema war wie heute, weil früher haben wir ja bei Weitem nicht diese Produktvielfalt gehabt, also wie jetzt. Ja. Also jetzt die Betroffenen, die eben schon sehr lange Zöliakie haben, die sagen, also es ist heute ein Paradies. Wobei wir natürlich das ganz anders jetzt sehen bei Neudiagnostizierten. Also die haben teilweise noch immer oder finden noch immer nicht ihre glutenfreien Produkte, wo sie ihnen dann wirklich auch schmecken. Ja, also das sehen wir in den letzten Jahren sehr, sehr stark. Also dass die Zufriedenheit von diesen, die schon sehr lange Zöliakie haben, also viel, viel, viel größer ist, als die jetzt neu diagnostiziert werden.
Weil du ja immer dann quasi, auch wenn jetzt sehr gute Produkte schon da sind, immer mit dem vorherigen Zustand verglichen wird und das trifft es ja dann oft nicht wahrscheinlich.
Genau,
Ja.
ja. Wobei, also es hat sich natürlich eine wahnsinnige Vielfalt entwickelt und vor allem auch eine sehr, sehr große Verbesserung der Qualität der Produkte, des Geschmacks der Produkte. Also man kann das heute überhaupt nicht mehr vergleichen, was damals vor 30, 35 Jahren war. Also da hat sich teilweise auch eben, dort man müssen auch wirklich alles auch selber herstellen. Ja, also mühsam mit diesen bisschen Sachen, was man dann auch wirklich gehabt hat, ja, oder diesen wenigen eben Grundzutaten, ja, also die es damals gegeben hat.
Ja, das ist tatsächlich was. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass die, die eben aus dieser Zeit noch das gelernt haben oder das Angebot kennengelernt haben, dass die natürlich mit jeder Produktentwicklung und Erweiterung und Verbesserung dann schon sehr, sehr zufrieden und dankbar sind. Und die, die vielleicht dann auch eine Zeit lang normal gegessen haben und dann umstellen müssen, natürlich da noch mehr hadern. Das glaube ich sofort.
Genau.
Kann ich nur aus eigener Erfahrung auch sagen, dass das nicht so einfach war. Vor allem, wenn man erwachsen ist und schon quasi fast das halbe Leben normal gegessen hat, dann ist das tatsächlich schwieriger wie bei einem 13 Monate alten Kind, wo ich sage, natürlich ist das auch kein Zuckerschlecken, aber grundsätzlich hat die nicht viel anderes kennengelernt.
Wie du sagst, es ist ja so, dass sie die Kinder sehr, sehr leicht tun, ja. Also überhaupt, wenn die Diagnose jetzt da vor dem zweiten Lebensjahr ist, also tun sie die Kinder eigentlich sehr, sehr leicht, also mit der Umstellung, und die Erwachsenen hadern da eben viel mehr, so wie du sagst, die kennen natürlich auch den Geschmack von glutenhaltigen Produkten, ja. Und bei Brot und Gebäck, das ist halt natürlich das, was am meisten Probleme gibt oder Unzufriedenheit ergibt, weil viele sagen, ich möchte das genauso, wie das auch vorher hat, vorher, wie es von der Konsistenz war. Man hat schon viel erreicht, aber 100% ist man natürlich noch nicht hingekommen. Das ist ganz klar, ja.
Was nicht aus Weizen ist, kann auch nicht wie Weizen schmecken. Das ist halt einmal so.
Ja.
Jetzt hast du auch ein bisschen erzählt, du bist dann schon eben fast Jahrzehnte bei der Arbeitsgemeinschaft Zöliakie durch die Betroffenheit deiner Tochter gelandet. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen noch ein bisschen erzählen, was die Arbeitsgemeinschaft Zöliakie macht, was das ist. Ich kann vielleicht für, wir haben auch in Deutschland ein paar Hörerinnen. Es ist in Wirklichkeit ja das Pendant zur DZG, also der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft. Ist das grundsätzlich so korrekt?
Das ist grundsätzlich richtig. Es gibt praktisch fast in jedem Land, also fast auf der ganzen Welt, also zumindest in Europa überall, in jedem Land eine Organisation, die sozusagen die Zöliakie-Betroffenen vertritt, also eine Interessensgemeinschaft. Das ist auch bei uns so. Also wir sind 1981 gegründet worden und durch eine ganz kleine Gruppe, das waren Eltern von Kindern im AKH Wien, ja, die das gegründet haben. Früher war es ja eine reine Kindererkrankung, das heißt, man hat früher nur bei Kindern eine Zöliakie diagnostiziert. Das ist erst dann in den 70er, 80er Jahren langsam gekommen, dass es vereinzelte Erwachsene gegeben hat, wo man dann eine Diagnose gemacht hat. Es gibt natürlich jetzt auch einen ganz anderen Diagnosestandard, Goldstandard. Wir haben viel bessere Möglichkeiten der Diagnostik natürlich auch. Also das ist ganz klar. Und was ein großes, also das Hauptarbeitsgebiet der österreichischen Arbeitsgemeinschaft Zöliakie ist, eben, dass man Zöliakie-Betroffene in allen Bereichen gut unterstützen kann, sei es jetzt dann natürlich bei der Auswahl der glutenfreien Lebensmittel. Wir haben zum Beispiel eine Produkt- oder eine Lebensmitteldatenbank auf unserer Webseite, wo über 13.000 glutenfreie Produkte drinnen sind. Wir haben natürlich auch, was sehr, sehr wichtig ist für die Betroffenen, diese ganzen Gastronomie-Tipps und Restaurants, also die wir auch eben kontaktieren, anschreiben. Es sind natürlich inzwischen, Gott sei Dank, auch viele dabei, die ein bisschen mehr machen als vielleicht nur ein Naturschnitzel ohne Mehl, sondern vielleicht sogar auch schon glutenfreie Spezialprodukte verwenden. Also das ist sicher auch ein großes Thema, wohin kann ich essen gehen? Was natürlich auch ein großes Thema ist, ist die finanzielle Unterstützung, also zum Beispiel bei den Kindern die erhöhte Familienbeihilfe, also das ist auch also durch die Arbeitsgemeinschaft Zöliakie zustande gekommen, dass die in Österreich gewährt wird. Und was man natürlich auch noch, also das zweite Standbein so quasi, ist die Zertifizierung glutenfreier Lebensmittel, glutenfreier Produkte. von österreichischen Herstellern. Das kennt ihr natürlich, also das habt ihr natürlich mit euren Produkten auch mitgemacht. Und es ist so, also diese Lizenzierung mit dem internationalen Glutenfrei-Symbol kann jede Zöliakie-Gesellschaft in ihrem Land mit ihren Herstellern, also die national glutenfreie Produkte herstellen, laut diesem speziellen Standard eben selbst auch durchführen. Also das ist natürlich auch das zweite große Standbein. Und dann natürlich auch den Kontakt, also mit Ärzten, mit Spezialisten, mit Zöliakie-Spezialisten. Also wir haben auch einen ärztlichen Beirat in unserer Organisation und natürlich auch, was ganz wichtig ist in diesem Bereich, der Kontakt natürlich auch zu Verband der Diätologen, zu den Diätologinnen und Diätologen, was wichtig ist, weil die ja natürlich dann auch die Betroffenen in den einzelnen Bereichen dann auch beraten, betreuen. Und das ist uns natürlich auch sehr, sehr wichtig.
Jetzt hast du schon gesagt, dass du ganz stark im Verband tätig bist natürlich, aber neben deiner Rolle im Verband bist du ja auch noch im Krankenhaus als Diätologin beschäftigt. Dort hast du schon gesagt, ist deine Spezial oder dein Spezialgebiet die Zöliakie bzw. Gastroenterologie. Magst uns du einmal mitnehmen, wie bei dir so ein typischer Tag im Krankenhaus ausschaut oder was so deine tagtäglichen Meilensteine sind vielleicht?
Es hat sich natürlich in den letzten Jahren auch ganz stark gewandelt, weil wir natürlich auch viele neue Bereiche dazu bekommen haben, weil bei uns hat man ja in Graz auch zwei Krankenhäuser zusammengelegt, beziehungsweise Abteilungen von einem dritten Krankenhaus dazu. Und da haben sich die Bereiche natürlich sehr, sehr stark gewandelt. Wir haben viele neue Diagnosen dazu bekommen. Aber was ich immer gehabt habe, in jedem Bereich, wo ich, also in jedem Haus, wo ich war, eine Gastroenterologie und habe immer das Glück gehabt, dass wir Gastroenterologen gehabt haben, also die sich für das Thema Zöliakie sehr interessiert haben. Und ich habe jetzt auch das Glück, also dass ich bei mir im Krankenhaus einen Zöliakie-Spezialisten habe und der das natürlich sehr, sehr gut unterstützt. Es ist so, dass auch sehr, sehr viel Diagnostik jetzt auch in den ambulanten Bereich gegangen ist, gerade was Zöliakie anbelangt. Es ist nicht mehr notwendig, dass man jetzt da stationär aufgenommen werden muss, weil es geht ja in erster Linie um den Blutbefund, um die Antikörper, um die Transglutaminase-Antikörper, die man zuerst bei Verdacht einmal abnimmt. Und das muss man nicht unbedingt im Krankenhaus machen, das kann auch jeder Arzt, jeder Hausarzt, jeder Internist machen. Und diese spezielle Magenspiegelung, Gastroskopie mit dieser Biopsieentnahme, die wird bei uns auch ambulant durchgeführt. Und wenn wir eine Zöliakie-Diagnose haben, wäre ich natürlich dann verständigt und der Patient kommt dann wieder ambulant zu mir und ich mache mit ihm das Beratungsgespräch. Ja. Es ist aber nicht so, dass das jetzt da jeden Tag mindestens ein Patient ist,
Gott sei Dank.
sondern man glaubt immer, wenn man sagt, also man ist jetzt da vielleicht auf in diesem Bereich so spezialisiert. Wir haben natürlich auch schon bereits Diagnostizierte, die wir betreuen, die teilweise auch wegen anderen Diagnosen zu uns kommen, wegen weiteren Diagnosen und neue Diagnosen haben wir so circa im Jahr, also wirklich neue Diagnosen, wo wir dann im Rahmen einer Gastroduodenoskopie dann draufkommen, also circa 3 bis 5 neue Diagnosen im Jahr, ja, also bei uns aus, ja. Und ich habe natürlich auch viele andere Aufgabengebiete. Natürlich betreue ich auch Patienten mit anderen gastroenterologischen Erkrankungen, zum Beispiel also chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Also die kommen auch sehr oft zu mir oder sind eben, wie gesagt, mir zugewiesen. Und alles, was so den Magen-Darm-Trakt anbelangt und eben Schwerpunkt natürlich, mein zweiter Schwerpunkt ist natürlich alle Unverträglichkeiten, ja, was es gibt und natürlich auch alle Nahrungsmittelallergien. Also das ist natürlich auch mein zweiter Schwerpunkt und das kommt dann alles zu mir. Und ich bin Bereichsleitung und ich habe ein sehr, sehr nettes, sehr liebes kleines Team. Also ich habe nur drei Kolleginnen. Und wir haben uns die Arbeitsgebiete aufgeteilt, weil wir haben schon so viele Spezialgebiete in unserem Haus, also dass man das alles gar nicht alleine schaffen kann. Ja. Aber wie gesagt, die Gastroenterologie, also die ist bei mir und Gott sei Dank bei mir, weil es ist immer mein Spezialgebiet, ja.
Ja, sehr spannend. Das heißt, du hast ja schon ein bisschen erzählt, es hat sich schon einiges verändert in die letzten 30 bis 40 Jahre, also nicht nur vom Angebot der Ernährung auch hin zur Diagnosestellung und das Bewusstsein für die Erkrankung an Zöliakie. Was siehst du da als so Meilensteine oder größte Errungenschaft oder was war so eine von den größten Veränderungen, die dir jetzt noch in Erinnerung sind, wenn du wirklich sagst, deine diätologische Laufbahn oder die Laufbahn als Mutter vor Betroffenen mit einer Zöliakie, was fällt dann da ein?
Dass man natürlich auf alle Fälle einmal die Diagnostik stark verbessert hat und es war dann Ende der 80er Jahre, wie man dann diese Antikörper, diese verbesserte Antikörperdiagnostik gehabt hat, hat man schon gesehen. Also, dass man natürlich jetzt da zum Beispiel eine Zöliakie viel besser und eindeutiger auch diagnostizieren kann. Also, das war sicher so ein Meilenstein Ende der 80er Jahre. Dann natürlich auch, also die Produktentwicklung und vor allem auch, was jetzt den Grenzwert für glutenfreie Produkte anbelangt. Also da hat sich auch ganz, ganz viel geändert. Also wir haben ja jetzt den strengsten Grenzwert oder den niedersten Grenzwert, was wir überhaupt jemals gehabt haben. Also der liegt jetzt also bei 20 Milligramm pro Kilogramm Endprodukt. Also wenn man ein Produkt lizenzieren, zertifizieren lassen möchte, also dann muss natürlich hier eine dementsprechende Glutenanalyse erfolgen. Da hat sich auch sehr viel getan. Da hat man auch in diesen Jahren dann eine sehr, sehr gute Methode gefunden, um wirklich eine exakte Glutenanalyse zu machen. Also die ist jetzt noch immer die beste Methode und wird auch bei diesem Standard verwendet. Also das ist mir auch so in Erinnerung geblieben, also dass das einfach so ein wichtiger Punkt ist. Und was für uns natürlich auch, also wir haben auch ganz, ganz stark mitgeholfen, das war besonders natürlich auch unsere Vorsitzende, die Frau Deutsch, die natürlich EU-weit und im Kodex also da immer wieder vorgesprochen hat, also für eben Zöliakie-Betroffene, dass auch Gluten- und glutenhaltige Lebensmittel in die Allergenkennzeichnung hineingekommen sind. Das ist auch so ein relativ großer Meilenstein gewesen, ja, also vor einigen Jahren. Also kann man sagen, also wo es jetzt der Diagnostik, Produktentwicklung und diese Dinge anbelangt, ja.
Da ist ja schon einiges passiert in der Zwischenzeit.
Genau.
Weil du jetzt gerade die Diagnosestellung angesprochen hast, wie schaut denn so eine typische Diagnosestellung bei euch im Krankenhaus aus?
Bei der typischen Diagnosestellung, wenn der Verdacht eben da ist, also dann kommt es einmal zu einer Blutabnahme, dann werden natürlich wieder ein großes Blutbild gemacht, werden auch diverse Parameter, wo zum Beispiel ein Mangel da sein kann durch eine mögliche Zotenatrophie bereits bestimmt. Also zum Beispiel Eisen wird bestimmt, dann wird zum Beispiel auch werden Elektrolyte bestimmt, es wird Kalzium bestimmt zum Beispiel. Und natürlich ganz, ganz wichtig, diese Transglutaminase-Antikörper, das sind eben diese speziellen Antikörper, die, wenn eine Zöliakie vorliegt, erhöht sind. Und was hier natürlich auch ganz wichtig ist, ein wichtiger Punkt, wenn man das hier dann auch gleich dazu erwähnt, dass man auch den Gesamt-IgA-Spiegel hier verwendet, weil es gibt immer wieder Patienten, die 5%, die diese Antikörper nicht bilden können, weil sie einen IgA haben. Also das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass man immer wieder bei dieser Antikörperdiagnostik sagen muss. Und wenn natürlich diese Antikörper dann erhöht sind, bei uns geht es dann meistens dann auch gleichzeitig, ja, weil man nicht so viel Zeit hat dazwischen, macht man natürlich dann eben diese Magenspiegelung, diese Gastroskopie und entnimmt aus dem oberen Dünndarmabschnitt, also das ist der Zwölffingerdarm, dann Schleimhautproben. Und damit kann man dann feststellen in der Histologie, die sich der Pathologe dann sehr genau anschaut, ob hier Entzündungen bzw. eine Zotenatrophie vorliegt, die einer Zöliakie entspricht. Ja, also so schaut es dann aus. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Untersuchung und ist auch ganz wichtig, dass man, wenn es hier Probleme gibt, dass man da zu einem erfahrenen Gastroenterologen kommt, weil diese Biopsieentnahmen einmal an vielen verschiedenen Stellen gemacht werden sollten, also mindestens 6 sollten entnommen werden. Was man vielleicht da gleich dazu sagen muss, das tut nicht weh, das spürt man nicht, weil man macht eigentlich praktisch schon fast in ganz Österreich die sogenannte sanfte Magenspiegelung, sanfte Gastroskopie. Therapie. Man kriegt da eine sogenannte Schlafspritze und kriegt von der Untersuchung überhaupt nichts mit. Ja, also das heißt, es ist nicht mehr so wie früher, ja, also dass man dann diesen extremen Schluckreflex oder diese Probleme gehabt hat. Also das macht man heute nicht mehr. Und ich muss sagen, also wir haben ein ganz ein tolles Endoskopie-Team, also die Patienten da auch wirklich sehr, sehr gut darauf vorbereiten und gut beruhigen können auch, ja. Wichtig, man muss dann natürlich diesen histologischen Befund von diesen Biopsie-Proben abwarten und dann kann man in Zusammenschau mit den Antikörpern, wenn die erhöht sind und eben auch die Histologie eben positiv ist, also kann man hier dann eben eine eindeutige Zöliakie-Diagnose stellen. Und wenn die natürlich dann eindeutig ist, dann werden die Patienten dann mir zugewiesen zur Beratung, zur Ernährungsberatung. Das ist dann der nächste Schritt.
Weil du gesagt hast, wenn sie spezifische Symptome haben, was wären denn das für spezifische Symptome? Weil nachdem manche von meinen Bekannten wissen, dass ich eben jetzt in dem Bereich glutenfreie Ernährung arbeite, kommen ganz viele daher, die haben einen Ausschlag, die haben ein bisschen Kopfweh regelmäßig und sagen dann, könnte das Zöliakie sein.
Ich meine, es ist ja so, dass die Symptome sehr, sehr, sehr vielfältig sind und diese ganz typischen Symptome im Magen-Darm-Trakt, also was weiß ich, Durchfall, Erbrechen, Bauchschmerzen und so weiter, das findet man eigentlich relativ selten. Also wenn dann ein bisschen so vielleicht Stuhlunregelmäßigkeiten, sehr, sehr oft Blähungen, also das sagen die Patienten, was den Magen-Darm-Trakt anbelangt. Was wir aber sehen, ist in erster Linie sind diese Mangelzustände. Ja, also dass die Patienten wirklich Mangelzustände haben, sehr, sehr häufig natürlich diesen Eisenmangel, wo man nicht drauf kommt, also wo kommt der jetzt her? Und die Patienten dann oft jahrelang mit Eisentabletten und was weiß ich was und Infusionen behandelt und der Eisenmangel ist nicht zu beheben. Also da sollte man dann schon einmal nachschauen, ob überhaupt das Eisen über den Darm ins Blut aufgenommen wird. Und das ist ja oftmals das Thema, das große Thema bei der Zöliakie, dass eben zu diesen sogenannten Resorptionsstörungen kommen kann. Also dass einfach die Nährstoffe nicht mehr aufgenommen werden können und das sehen wir sehr häufig. Ja. Natürlich auch Kopfschmerzen hast du erwähnt. Also das ist bei Kindern oft natürlich auch ein Thema, hängt da zusammen mit den Mangelzuständen. Und es gibt auch eine spezielle Hauterkrankung bei der Zöliakie, weil diese Hautausschläge natürlich auch immer wieder erwähnt werden. Das ist die sogenannte Dermatitis Düring. Und das ist aber ganz ein spezieller Hautausschlag. Also das sind so Bläschen, die dann aufplatzen und es ist sehr, 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 sehr stark juckend. Ja. Also damit könnte es schon in diese Richtung gehen und dieser Hautausschlag kommt eigentlich sehr, sehr häufig in Zusammenhang mit der Zöliakie vor, ist lokalisiert am Knie außen, an den Ellenbogen außen, Rücken meistens und ist wirklich ganz, ganz stark juckend. Also ist nicht, schaut nicht so aus wie eine Neurodermitis zum Beispiel, die in den Innenseiten der Ellenbogen ist oder Knieinnen. Also das ist außen lokalisiert und ist eben ganz, ganz typisch diese Bläschen, also die dann eben wie gesagt aufplatzen und sehr, sehr stark jucken. Also wie gesagt, sehr vielfältig. Wir haben auch zum Beispiel Patienten, die nur mit diversen Knochenschmerzen kommen. Wir haben Patienten, die zum Beispiel Eiweißmangelödeme haben. Das sind Wassereinlagerungen im Gewebe, was man oft am Bein sieht, also an den Knöcheln sieht. Also das könnte auch sogar darauf hindeuten. Und da wird es natürlich dann schon sehr, sehr schwierig, weil da denkt man natürlich nicht sofort an eine Zöliakie. Und wir haben natürlich Patienten, da dauert es wirklich Jahre, bis man dann wirklich eine eindeutige Diagnose stellt. Es ist zwar in den letzten Jahren etwas kürzer geworden, aber ich muss sagen, es sind noch immer die Patienten dabei, die sagen, ja, jetzt gehe ich schon ich paar Jahre zum Arzt und keiner weiß, was ich habe. Ja.
Das ist ja sehr, sehr spannend und vor allem, das ist so ein breites symptomatisches Spektrum. Und du hast ja auch davor gesagt, ihr versucht es möglichst zeitnah die Blutabnahme und die Gastroskopie zu machen, weil was ja ganz, ganz gefährlich in Wirklichkeit wäre, wenn man auf Verdacht anfängt, glutenfrei zu essen, ohne dass man eine saubere Zöliakie-Diagnose gestellt hat oder abgeklärt hat zumindest.
Genau, also unbedingt unter glutenhaltiger Nahrung, also diese Untersuchungen machen, weil wenn man sich schon länger, mehrere Monate glutenfrei ernährt, kann das Untersuchungsergebnis nicht mehr eindeutig ausfallen und es könnte aber trotzdem eine Zöliakie dahinter stecken. Und deshalb einfach ganz wichtig, bevor man umstellt auf eine glutenfreie Ernährung, zuerst die Diagnose machen. Also zuerst die Blutabnahme und wie gesagt, diese Magenspiegelung machen. Also das wäre ganz, ganz wichtig.
Ich wollte genau das gleiche fragen wie du, Ria, weil mir gerade
Ja.
unlängst wieder eine Mutter gefragt hat im Café, was denn jetzt überhaupt bedeutet, bis zum Schluss hin glutenhältig zu essen, wenn die Person jetzt zum Teil schon glutenfrei ist, aber immer wieder, keine Ahnung, einmal ein Weckerl dazwischen ist, was Gluten enthält, ob das denn schon ausreicht als glutenhältige Ernährung bis zum Schluss.
Ich meine, es sollte natürlich, wenn möglich, zu jeder Mahlzeit, was
Ja.
Gluten hat, gegessen werden. Gell? Also schon dementsprechend, also nicht nur ein kleines Keks einmal ab und zu, sondern wirklich zu jeder Mahlzeit, ja.
Du hast ja vorher gesagt, dass eigentlich nach der Diagnosestellung, also wenn sie wirklich bestätigt, dass es eine Zöliakie ist, kommen die bei euch zu dir zur Beratung. Oder halt in andere Fälle hoffentlich auch bei anderen Kolleginnen und Kollegen dann in gute Hände. Was sind denn so häufige Fragen oder was kommt denn am häufigsten dann gerade bei der Erstdiagnose? Was sind denn da die Fragen, die fast regelmäßig auftauchen?
Die erste Diagnose natürlich ist für manche schon sehr große Herausforderungen, weil viele natürlich gleich einmal, wenn sie vom Arzt nach Hause gehen, schauen sie einmal ins Internet und da sehen sie vielleicht diverse Dinge, die was nicht so ganz stimmen. Und da sind sie oft dann sehr aufgeregt und glauben, jetzt können sie überhaupt nichts mehr essen. Ja, und das ist natürlich einmal die große Herausforderung oder das Erste, dass man mal die Betroffenen dann auch wirklich beruhigen muss und sagen, das ist nicht so schlimm und es gibt viele, viele Lebensmittel inzwischen und viele Ersatzprodukte, was man essen kann. Und ich fange eigentlich immer an wirklich mit diesen Lebensmitteln, die man essen kann. Ja, also die möglich sind, die glutenfrei sind. Und da sind die Patienten dann relativ gleich dann beruhigt und sehen, aha, das ist eigentlich eh sehr viel, was ich essen kann. Ja. Und dass man dann eben wirklich erst zu diesen Lebensmitteln kommt, die wirklich nicht gehen, also wo wirklich große Vorsicht ist und was man wirklich überhaupt nicht zu sich nehmen darf. Und ich glaube, das nimmt einmal erstens einmal diese große Angst, ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig und es ist auch, glaube ich, für unsere Berufsgruppe, gerade im Punkt Zöliakie, wo ja die Ernährung, die glutenfreie Ernährung sozusagen gleichzeitig die Therapie dieser Erkrankung ist und eine lebenslange Sache ist, wenn die Diagnose eindeutig gestellt worden ist, dass man wirklich diese Angst einmal rausnimmt, ja. Und dass man den Betroffenen auch wirklich mitgibt, im ersten Gespräch schon einmal, dass man wirklich mit der Zöliakie sehr, sehr gut leben kann. Ja. Und ich habe da natürlich den Vorteil, dass ich da sehr, sehr viele Beispiele habe und natürlich auch das Beispiel in meiner eigenen Familie habe, dass das wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und dieses Angstnehmen, das ist, glaube ich, heutzutage ein viel größeres Thema als früher mal war. Also früher haben die Patienten oft gesagt, ja, okay, ich lasse es halt weg und dann passt's. Und jetzt ist es sehr, sehr oft mit viel, viel Angst auch verbunden, diese ganze Geschichte, weil es eben auch sehr viel Fehlinformation gibt, also gerade das, was auch die sozialen Medien anbelangt, also da werden ja oft wirklich Horrorgeschichten verbreitet.
Was hast du für ein Gefühl? Was fällt denn den Familien bzw. den Betroffenen, die du dann berätst, am schwersten bei der Umstellung?
Am schwersten natürlich ist einmal sicher das Auswärtsessen. Ja, also das kommt das Erste. Ja, zu Hause finde ich mich ja so schon zurecht dann nach einiger Zeit. Ja, also werden zuerst einmal die Lebensmittel sortiert und so weiter und dann findet man sie relativ gut zurecht und dann probiert man mal die ersten glutenfreien Lebensmittel. Und dann kommt natürlich das Thema, ja, was tue ich jetzt, wenn ich im Gasthaus essen möchte, im Restaurant, wenn ich eingeladen bin zu einer Geburtstagsfeier oder was auch immer. Das ist natürlich die nächste Herausforderung. Ja, also was tue ich da? Da kann man natürlich auch sehr viele gute Tipps geben. Dann die nächste Herausforderung natürlich betrifft auch wieder Auswärtsessen ist, kann ich jetzt überhaupt noch auf Urlaub fahren? Ja, kriege ich dort irgendwo zum Essen, wo ich gerne hinfahren möchte? Also da haben wir natürlich auch den guten Tipp, dass man da auch Kontakt aufnehmen kann, direkt also mit den anderen Zöliakie-Gesellschaften in diesem Land. Wir haben aber inzwischen auch schon von sehr vielen Urlaubsländern viel Information gesammelt, eben wie gesagt, wo es Hotels gibt, die jetzt speziell auf die glutenfreie Ernährung ausgerichtet sind oder wo man in der Nähe des Urlaubsortes dann auch glutenfreie Produkte bekommt. Also wie gesagt, wir haben schon sehr, sehr viel auch gesehen in den vielen Jahren, wo wirklich alles möglich war. Also wo wirklich Jugendliche die Zöliakie gehabt haben, also wirklich quer durch die ganze Welt, also getrennt sind, nur mit Rucksack und trotzdem auch überall was Glutenfreies zu essen bekommen haben. Vom Kreuzfahrtschiff zum Beispiel funktioniert es sehr gut. Und es gibt auch spezielle Urlaubsländer, wo sowieso der Umgang mit der Zöliakie oder mit der glutenfreien Ernährung ein sehr guter ist und wo man immer auch gute Lokale finden kann und gute Hotels auch finden kann, also wo man gut glutenfrei dann auch versorgt wird.
Ja, das ist ja schon sehr, sehr wertvoll, wenn man da einfach aus den Erfahrungen der anderen dann profitieren kann und nicht jeder immer von null beginnen muss in Wirklichkeit. Weil ein anderer Punkt ist auch noch, hast du ein paar Tipps für eben einen sicheren Umgang außer Haus? Und da rede ich jetzt gar nicht vom Urlaub, wo man sich vielleicht eh gut vorbereiten kann und einmal recherchieren kann. Aber es betrifft ja zum Beispiel die Verpflegung, egal ob das Kinder und Jugendliche sind, dann Kindergarten, Schule oder ob das die Kantine ist, wo Erwachsene im Berufsleben vielleicht auf die Mittagsmahlzeit zurückgreifen könnten, wenn es funktioniert. Oder wenn man dann denkt, du hast es zwar gesagt, Jugendliche, die selbstständig durch Europa, durch die Welt reisen, aber ich denke auch viel an so Sportwochen, Skikurse oder so Dinge, wo man halt dann als Eltern ja auch mit einem gewissen Bauchweh vielleicht die Kinder dorthin lässt, die ganze Woche, wo man zwar noch so viel nachher telefoniert und schon vorab was mitgibt und den Speiseplan anfordert und drüber schaut, aber hast du da vielleicht ein paar Tipps, wie man mit dem auch besser umgehen kann? Weil ich stelle mir das schon auch vor, dass da gewisse Unsicherheit und Angst bei den Eltern auch zu Hause bleibt, obwohl die Kinder wahrscheinlich das eh oft gut meistern, aber man hat halt doch die Verantwortung und man will das Beste fürs Kind. Und das glaube ich schon, dass das auch ein Thema ist, das da mitschwingt.
Ja, genauso wie du sagst, also die Eltern haben manchmal da wirklich also sehr große Bedenken, ob das klappen würde. Aber meistens, also gerade was jetzt der Schule anbelangt und auch teilweise ja Unterstufe, beziehungsweise manchmal so Ausflüge, Kindergärten. Es ist ja so, dass gerade bei den Schullandwochen, also diese Einrichtungen, wo die Kinder dorthin fahren, die sind ja meistens so Jugendgästehäuser oder eben wirklich Hotels, wo generell sehr viele Schüler oder Schulgruppen hinkommen. Und die haben meistens schon sehr gute Erfahrungen mit der Zöliakie, weil die immer irgendwo Zöliakie-Kinder haben. Also das muss man sagen, also diese Erfahrung haben wir. Und was wir auch immer sagen, also wirklich schauen, dass man gut aufklärt, dass man die Lehrpersonen oder die Betreuungspersonen, die da mitfahren, da mit involviert, denen wirklich vorher sagt, was ist Zöliakie. Also wir haben ja auch einen Folder, wo das sehr, sehr gut in kurzen Sätzen erklärt ist, dass man mal die Grundinformation hat. Also das geben wir sehr, sehr gern auch weiter für die Kindergärten, für Schulen zum Beispiel oder wie du sagst, da in der Kantine kann das natürlich auch eine gute Grundlage sein, dass man dort einmal informiert. Das ist immer wichtig und wenn damit die Eltern auch beruhigt sind, also wir empfehlen dann auch, also man kann natürlich dort auch anrufen in diesem Jugendgästehaus, auch eben mit der Küche dort sprechen und dann sind die Eltern meistens dann schon relativ beruhigt, wenn sie dann hören, aha, wir haben öfters Zöliakie-Kinder und das ist kein Problem. Meistens vielleicht auch mal nachfragen, soll man was mitgeben oder ist alles vorhanden? Soll man zum Beispiel fürs Frühstück ein Brot mitschicken dem Kind? Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Aber wie gesagt, einfach informieren und nachfragen, also das ist sicher immer das Wichtigste, weil dann verliert man auch die Angst ein bisschen, ja. Also weil dann eh, dass dem Kind gut geht. Und meistens ist es dann sogar oft so, dass die Zöliakie-Kinder oft wirklich ganz tolle Speisen bekommen. Ja, wenn die anderen zum Beispiel ja dann nur Gericht haben, dass die dann wirklich, was weiß ich, einen Brathendl mit Reis oder was auch immer kriegen. Also, dass die immer sehr gute Sachen haben. Also, wir bekommen von den Kindern da oft die Rückmeldung, dass sie sagen, ich habe viel was Besseres bekommen als meine Schulkollegen. Ja. Und das ist natürlich dann so, schon sehr schön, also wenn man diese Rückmeldungen hört. Ja.
Du hast ja auch schon viele Backkurse, glutenfreie Backkurse in deinem Leben geleitet. Worauf müsste man denn achten, wenn man jetzt in einer fremden Küche backt? Wie bekommt man die jetzt überhaupt sauber? Bekommt man die überhaupt sauber?
Ja, also die bekommt man sicher sauber. Also wir haben auch in vielen verschiedenen Küchen Backkurse gemacht, bei den Schulküchen, was wir natürlich immer vorab machen, dass wir natürlich früher hingehen, dass wir schauen, ob wirklich die Küche gereinigt ist, ob die sauber ist, ob jetzt auf den Arbeitsflächen da Mehlreste sind. Also meistens ist es natürlich auch so, dass ich alle Arbeitsflächen vorher sowieso mal reinige, mal abwische. Und es ist so, wenn dann von dort wirklich Töpfe oder Geschirr oder irgendwas verwendet wird, dass man das vorher schon einmal genau anschaut, ob das wirklich abgewaschen ist oder ob irgendwo noch Speisereste drinnen sind. Ja, also ich empfehle auch immer den Teilnehmern beim Kochkurs die Töpfe und so weiter, wenn man da drinnen irgendwas kocht, dann, dass man das ausspült oder dass man Kastenformen, die Backformen habe ich meistens selbst mit. Also beziehungsweise habe ich immer früher auch selbst mitgehabt und weil diese speziellen Backformen, die was wir dann oft verwendet haben, dann oft in diesen Küchen ja gar nicht vorhanden waren. Ja. Aber wie gesagt, wichtig ist schauen, Reinigung, Arbeitsflächen und schauen, dass natürlich das Geschirr rein ist. Also das ist sicherlich einmal eine Grundvoraussetzung. Ja. Aber wie gesagt, also so braucht es jetzt nicht sein, dass das komplett in einer neuen, sterilen Küche ist und dass man da vielleicht noch desinfizieren muss. Also so weit ist es nicht. Ja. Aber es muss natürlich, also die Arbeitsflächen und so weiter müssen natürlich gereinigt werden. Und was man gleich dazu sagen kann zu der Küchenhygiene, alles, was abwaschbar ist, kann man natürlich wiederverwenden. Ja. Aber man muss es natürlich alles gut reinigen. Man braucht nichts wegschmeißen. Man braucht jetzt nicht anfangen, Besteck und Töpfe wegzuwerfen, sondern wie gesagt, man kann alles abwaschen und wenn man alles gut reinigt, kann es natürlich für die glutenfreie Ernährung verwendet werden.
Also es ist ja so, dass einige uns berichten, sie haben wirklich einen Mischhaushalt, wo tatsächlich auch glutenhaltig und glutenfrei zubereitet wird und das funktioniert auch tadellos. Natürlich mit einem Mehraufwand verbunden, aber genauso ist es ja in der Gastronomie, wenn dort was Glutenfreies angeboten wird, wenn entsprechende Arbeitsplätze, Reinigungsprozesse und alles eingehalten wird, dann funktioniert ja das auch ohne, dass man mit den, ich nenne es jetzt so, wie es auch auf die Social Media Kanäle gern gesagt wird, diese Glutenunfälle, die ja auch ein bisschen als Schreckgespenst dann oft herumkursieren. Also es funktioniert auch, dass man in normalen Küchen glutenfrei zubereiten kann, wenn man sich an gewisse Spielregeln hält.
Ich meine, dieses Wort Glutenunfall, das mag ich ja zum Beispiel überhaupt nicht. Ich weiß, dass das aus den sozialen Medien kommt. Und wenn man das dann manchmal genau recherchiert und mir berichten oft Betroffene auch, sie hätten einen sogenannten Glutenunfall gehabt, kommt man dann drauf, dass das gar kein Gluten Geschichte war und dass das gar nicht irgendwie eine Kontamination war, sondern dass das ganz was anderes war. Weil wenn man zum Beispiel jetzt im Gasthaus im Restaurant isst, es kann ja mal sein, dass man irgendein Gewürz nicht verträgt oder Fett nicht verträgt zum Beispiel. Also es geht ja auch nicht Betroffenen so, wenn die im Gasthaus essen, auswärts essen, dass sie dann vielleicht nachher irgendwelche Beschwerden haben oder mal sogar, was weiß ich, Bauchschmerzen oder sogar Durchfall. Also das ist eigentlich sehr, sehr oft jetzt, da hat das nichts mit Zöliakie zu tun, weil das muss man glaube ich auch ganz klar sagen: Zöliakie ist keine Allergie, sondern eine Autoimmunerkrankung und eigentlich diese Sofortreaktion, wie es bei einer Allergie gibt, ja, also dass man dann sofort mit einer Symptomatik reagiert, das gibt es eigentlich bei der Zöliakie gar nicht, ja, obwohl wir das sehr, sehr oft hören von den Betroffenen. Ich war dort und ich war dort nur drinnen in dem Gasthaus und habe schon Bauchweh gehabt. Also das muss dann auch irgendetwas anderes sein. Ja, also das ist dann sehr, sehr oft gar nicht wirklich mit Zöliakie vereinbar oder auf die Zöliakie zurückzuführen.
Also auch keine Anaphylaxien im Grunde möglich.
Nicht. Ja, es gibt natürlich Weizenallergie. Ich meine, wir natürlich selber. Und da ist es natürlich eine ganz andere Geschichte, wenn es eine allergische Reaktion ist, ja, aber die Zöliakie ist ja keine Allergie, ja.
Das ist schon spannend, was da wirklich, wenn viele Menschen mitmischen und die eigenen Erfahrungen oder Interpretationen da auf Social Media dann teilen, was sie da tatsächlich wie ein Lauffeuer
Ja.
verbreitet, wo man auch wirklich oft hinterfragen muss, was kann da sein und was kann nicht sein
Und
an einer
innerhalb,
Unverträglichkeit oder Autoimmunerkrankung, ja.
genau, und innerhalb von Minuten oft die schwersten Symptome, wenn man da so mitliest im Chat, dann
Und oft muss man sich auch überlegen, es geht ja gar nicht so schnell, dass es wirklich in den betroffenen Regionen, wie es bei der Zöliakie, wäre der Dünndarm oder wo halt generell auch die Aufnahme die Resorption von Nährstoffen stattfindet. Das braucht ja mindestens 20 Minuten, eine halbe Stunde, bis es überhaupt im Magen passiert, der erste Teil. Und das ist halt auch oft ganz spannend, wenn es dann Sofortreaktionen gäbe, wie bei der Allergie, wo es sofort über die Schleimhaut theoretisch das Allergen ja aufgenommen werden kann.
Genau. Und es gibt ja genauso bei Zöliakie-Betroffenen, dass man mal irgendwo einen Infekt auffischen
Na
kann.
klar.
Infekt, gell? Und dann tut man das immer sofort. Es ist halt leider so, wenn man dann irgendeine Grunderkrankung hat, dann meint man, dass alle Symptome, die dann irgendwann einmal kommen, mit dieser Grunderkrankung zu tun haben. Aber das kann dann oft ganz was anderes sein. Ja? Und wir haben nämlich vor kurzem, habe ich eine Zöliakie-Patientin gehabt, also die ist wirklich 3 Tage, hat sie gesagt, zu Hause gelegen nach einem Glutenunfall. Und dann sind wir, haben wir das recherchiert, diese ganzen Lebensmittel, wo sie geglaubt hat, was da was Glutenhaltiges drinnen war, das war alles glutenfrei. Und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass sie einen ganz normalen Magen-Darm-Infekt gehabt hat. Also dass das überhaupt nichts mit der Zöliakie zu tun gehabt hat. Ja. Also man muss das schon, glaube ich, auch ganz genau recherchieren und man darf jetzt nicht alles sofort auf die Zöliakie zurückführen.
Also obwohl ich eine Weizen-Eiweiß-Allergie habe, aber ich bin keine vom Soforttyp. Also das ist generell was, wo ich weiß, dass ich immer ein bisschen später reagiere, vor allem auch mit Hautausschlägen, auch die Bauchwehgeschichten. Aber was ich zum Beispiel ganz stark merke, ich vertrage zum Beispiel Süßungsmittel, also Süßstoffe, ganz schlecht. Oder eben auch andere Zusatzstoffe, die in Lebensmitteln drinnen sind. Und das versteckt sich halt oft auch in einer neuen Rezeptur. So also ganz banale Dinge wie Essiggurkel, wo dann Süßstoff dann auf einmal gemacht werden, was davor einfach normal gezuckert waren. Und da merke ich dann tatsächlich schneidende Bauchschmerzen oder was dann direkt. Und das ist halt auch, sind auch Dinge, wo ich sage, es gibt halt oft auch mehrere Dinge, auf die man vielleicht reagieren kann, als wie wirklich das Gluten in Lebensmitteln sein kann, selbst wenn man Zöliakie hat. Also es sind so viele unterschiedliche Substanzen in unsere Lebensmittel drinnen, die ja teilweise nach Tagesverfassung besser oder schlechter vertragen werden. Ich denke da auch nur ans Histamin. Ohne eine diagnostizierten Histaminintoleranz kann es auch sein, dass in stressigen Situationen vielleicht quasi das Histaminfass, das Individuelle, dann am Überlaufen ist. Und dann hat man tatsächlich da auch mal eine Reaktion und würde es aber wieder dem Gluten zuschreiben, was ja auch nicht richtig wäre.
Das ist sehr gut, dass du das sagst, weil es ist natürlich auch gerade am Anfang, wenn der Darm natürlich noch so entzündet ist, der Dünndarm, und natürlich auch diese Zotenatrophie so massiv ist, also bis sich der Dünndarm wieder erholt, das dauert natürlich einige Monate. Und da ist der Dünndarm natürlich dann sehr, sehr empfindlich. Und da kann natürlich auch sein, so wie du sagst, also dass zum Beispiel jetzt der Milchprodukte aufgrund der Laktose nicht so gut vertragen werden oder ein Histamin oder Fructose und dass das überhaupt nichts mit Gluten zu tun hat. Ja. Wo man natürlich aber ganz klar sagen muss, also durch Laktose, durch Fructose, durch Histamin oder durch andere Nahrungsbestandteile kann es jetzt nicht zu einer Zotenatrophie kommen und zu einer massiven Entzündung im Dünndarm. Also das muss man zu den Betroffenen auf alle Fälle erklären und dass immer die glutenfreie Ernährung in diesem Fall natürlich das Wichtigste ist und dass das an erster Stelle steht. Und dass es überhaupt keinen Sinn macht, dann alles wegzulassen, wo man vermutet, dass man irgendwas nicht vertragt, weil dann kann man bald gar nichts mehr essen. Ja? Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass man trotzdem schaut, dass man ausgewogene glutenfreie Ernährung dann einhält. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da ist gescheit dann noch einmal zur Diätologin gehen, wenn man sich unsicher ist, als wie wenn man da zu Hause alleine da herumbastelt.
Absolut, das haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, dass doch genau deswegen unsere Kolleginnen und Kollegen da sind, damit man Lebensqualität erhält, trotz Unverträglichkeiten, welchen Ursprungs auch immer oder was man dann tatsächlich weglassen muss. Und oft ist es tatsächlich weniger, als wie man glauben würde, weil man irgendwo was im Internet gelesen hat oder selber ausprobiert hat.
Genau.
Nicht die Tipps auf Insta oder Facebook holen, sondern tatsächlich zur Expertin oder zum Experten gehen, würden wir hier raten. Oder auch, glaube ich, und das ist auch ein wichtiger Punkt, Mitglied beim Verband werden. Das ist ja auch was, was wir natürlich an dieser Stelle ganz stark empfehlen wollen, weil bei euch kriegt man einfach auch die Tipps und die Tricks mit, wie man mit der Zöliakie richtig umgehen kann.
Was ich vielleicht noch dazu sagen muss, also alle Mitarbeiter, die bei uns mitarbeiten, also es sind ja auch viele ehrenamtliche Mitarbeiter dabei, die haben alle entweder selbst Zöliakie oder haben in der Familie ein oder sogar zwei Zöliakie-Betroffene. Also alle, die da arbeiten, haben wirklich selbst tagtäglich in der Praxis mit Zöliakie zu tun. Ja, also das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Vorteil, wie wir schon am Anfang gesagt haben.
Absolut, ja. Also ich würde sagen, Martina, den Link zur Arbeitsgemeinschaft Zöliakie werden wir auf jeden Fall in die Shownotes packen, sodass man auf
Ja.
einen Klick dann gerne mal reinschauen kann auf die Website. Und seit kürzester Zeit seid ihr ja auch auf Social Media vertreten, habe ich gesehen.
Ja, also Facebook schon länger, nur ist es, glaube
Genau.
ich, nachgelegen und eine Mitarbeiterin von uns hat sich da jetzt da sehr engagiert und wir sind jetzt auf LinkedIn und auf Instagram und auf Facebook, also überall zu finden.
Genau. Sehr gut,
Eben.
sehr gut. Und ich glaube, an dieser Stelle kann man das auch noch sagen, obwohl Anmeldeschluss, geht sich das noch aus? Ja, das geht sich aus. Es ist ja die Jahrestagung am 4. Mai in Graz, also für uns ein bisschen Heimvorteil. Wir waren das letzte Jahr in Innsbruck, das war eine weitere Reise für uns und trotzdem hat es sich ausgezahlt, weil es wir immer schätzen, wenn wir da mit Betroffenen in Kontakt kommen und auch plaudern können und wirklich auch diesen Austausch dort so wertvoll finden. Und ein Austausch mit anderen Firmen. Also ich sage da jetzt nur, man ist ja dann wirklich auch, sitzt in einem Boot, man hat das gleiche Ziel vor Augen, die Lebensqualität im Rahmen einer glutenfreien Ernährung zu verbessern. Und das schätzen wir sehr. Und das wäre dieses Mal in Graz die Gelegenheit Anfang Mai.
Ja, genau. Und es ist wirklich wieder ein ganz ein tolles Programm. Ich freue mich auch, dass ihr wieder dabei seid. Und eben, wie gesagt, am 20. April wäre der Anmeldeschluss und man kann sich direkt über die Webseite anmelden. Es gibt da wieder ein großes glutenfreies Mittagsbuffet, was immer sehr, sehr beliebt ist. Und es wird auch viele glutenfreie Schnitzel diesmal geben, weil die sind natürlich sehr, sehr beliebt bei den ganzen Veganern. Ja.
Ja, dann würde ich sagen, wir sagen herzlichen Dank, liebe Eva, für deine Expertise und deine Ausführungen, wo wir hoffen, dass wieder sehr, sehr viele praktische, wertvolle Tipps dabei sind für Betroffene und die Angehörigen eventuell auch dazu. Und wir hören uns in 2 Wochen und für alle, die uns dann vielleicht auch auf der Jahrestagung sehen wollen, dort sind wir natürlich auch vertreten und freuen uns, wenn es euch zu unserem Stand vorbeitraut.
Ich
Danke.
bedanke mich herzlich. Also es war wirklich also ganz, ganz toll, mit euch jetzt wieder zu plaudern. Was ich vielleicht zum Schluss noch sagen möchte, was ich vergessen habe, ich mache auch regelmäßig über die Arbeitsgemeinschaft Zöliakie Online-Seminare. Also die sind Intensivseminare, die dauern 4 Stunden. Kann jeder Zöliakie-Betroffene und auch die ganzen Angehörigen teilnehmen. Und da wird also in 4 Stunden, das klingt jetzt zwar sehr lang, aber es ist immer sehr kurzweilig, weil man auch sehr viele Fragen stellen kann bei diesen Online-Seminaren und da wird eben die glutenfreie Ernährung noch einmal genau durchbesprochen und alles das, was wir jetzt auch kurz angesprochen haben, was mache ich jetzt
Oh,
da
gut.
im Restaurant oder wie auch immer. Ja.
Perfekt. Das findet man auf der Website von der Arbeitsgemeinschaft Zöliakie, oder?
Anderen Veranstaltungen auch, alle
Perfekt.
Kochkurse, Backkurse, Stammtische und so weiter, das findet man alles dort, genau.
Sehr gut.
Dann danke auch von meiner Seite und bis in 2 Wochen, liebe Ria.
Genau, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.